Ja, wir wollen uns heute Abend einleitend etwas mit den Evangelien, besonders mit dem Evangelium nach Johannes beschäftigen. Wir wissen ja, dass wir im Neuen Testament 4 sogenannte Evangelien haben. Diese Evangelien tragen ja den Namen der Schreiber. Wörtlich heißt es immer auch ein Evangelium nach Matthäus oder nach Johannes. Wir sind überzeugt, dass die Schreiber durch den Heiligen Geist inspiriert worden sind, auch in diesen Berichten, die sie nun hier niedergeschrieben haben. Wir haben ja bekanntlich 2 Augen- und Ohrenzeuge. Es ist einmal nach Matthäus und zweitens nach Johannes. Dann haben wir Markus und Lukas. Es waren wohl keine Augenzeugen. Von Markus sagt man oder wird gesagt, dass er seine Berichte auch weitgehend von Johannes empfangen, von Petrus empfangen hätte. Bei Lukas wird es ausdrücklich gesagt, dass er sich damals sehr viel Mühe gemacht hat, ich sage es mal mit eigenen Worten, alles genau zu untersuchen, festzustellen und dann niederzuschreiben. Er schrieb ja einen Bericht an seinen Freund Theophiles. Wir sehen also, es sind schon sehr beachtenswerte Zeugnisse, die wir in diesen 4 Evangelien haben. Nun jetzt, in diesen Tagen, wollen wir uns mit dem 4. Evangelium beschäftigen, das eben diesen Namen trägt, das Evangelium nach Johannes. Wir wollen zunächst einmal aus diesem Evangelium die ersten Verse lesen. Sie sind auch so ein besonderer Einstieg in die Belehrungen, die uns Johannes durch den Heiligen Geist gibt. Da heißt es, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles war durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, auf das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern auf das er zeugte von dem Lichte. Das war das wahrhaftige Licht, welches in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt ward durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seinige, und die Seinigen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommende ist mir vor, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesum Christum geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und wir haben im vergangenen Jahr diese Verse schon etwas näher betrachtet. Aber es wird vielleicht gut sein, sie noch einmal so an den Anfang dieser Betrachtung zu stellen. Denn wir haben hier eine Art Einleitung für dieses Evangelium nach Johannes. Und zwar werden wir hier auch daran erinnert, oder hier wird uns vorgestellt, was überhaupt Sinn und Inhalt dieses Evangeliums ist. Man könnte das Evangelium nach Johannes auch in vier Abschnitte einteilen. Und zwar der erste Abschnitt, wir haben ihn jetzt gelesen, es wäre dann eine Art Einleitung. Und mit Vers 19 bis zum Ende des 12. Kapitels haben wir dann die Wirksamkeit des Herrn Jesus. Besonders finden wir bei Johannes einige Zeichen oder Wunder, die tatsächlich den Sinn hatten, zu bezeugen, nicht nur, dass Jesus der Christus ist, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Mit Kapitel 13 beginnen dann die bedeutungsvollen Abschiedsreden des Herrn Jesus. Dann werden wir gleichsam nach Golgatha geführt, wo der Herr sein Leben gegeben hat. Und am Schluss haben wir dann noch einmal ein kurzes Zeugnis des Auferstandenen, der hier auch in ganz besonderer Weise vor uns gestellt wird. Nun, wir finden gerade bei Johannes aber auch einige sehr wichtige Hinweise, warum überhaupt dieses Evangelium geschrieben wurde. Und zwar sagt Johannes das später in Kapitel 20. Wir lesen dort in Vers 31, also der letzte Vers in Kapitel 20. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. In dem vorhergehenden Vers wird darauf hingewiesen, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Also diese zuletzt genannte Aussage ist gewiss auch noch von Bedeutung, denn hier wird klar bezeugt, dass wir sowohl bei Johannes, aber auch in den anderen Evangelien nur eine ganz kleine Auswahl all der Ereignisse haben, die es damals gegeben hat. Johannes schreibt an anderer Stelle, wenn alles niedergeschrieben worden wäre, dann dünkt mich, würde die Welt die Bücher nicht fassen. Also wir sollten das immer beachten, auch beim Lesen und Überdenken der Evangelien. Wir haben nur eine ganz kleine Auswahl von der Wirksamkeit, der Tätigkeit und der Lehre des Herrn Jesus. Ich denke, der Heilige Geist hat es so geführt, dass alles festgehalten worden ist, was für uns von Wichtigkeit und von Bedeutung ist. Gewiss gibt es viele andere Dinge, die auch erwähnenswert wären, aber der Heilige Geist hat sich nun einmal auf diese Dinge konzentriert, weil sie tatsächlich für unser Glaubensleben von ganz entscheidender Bedeutung sind. Nun, man hat immer wieder die Frage gestellt und wir haben sie auch im vergangenen Jahr etwas näher betrachtet, warum vier Evangelien? Das hätte ja auch einen genügt. Aber wir wissen, dass der Heilige Geist und Gott selbst sehr großen Wert auch auf ein glaubhaftes Zeugnis legt. Wir kennen den bekannten Grundsatz, den wir auch schon im Gesetz finden, dass die Aussage, die glaubhafte Aussage eines Menschen bestätigt werden musste durch zwei oder drei Zeugen. Nach diesem Grundsatz dürfen wir auch die Evangelien sehen. Gott hat es so geführt, dass vier Männer das zusammengestellt haben, was der Herr damals hier auf dieser Erde getan hat. Ich sagte schon einleitend, zwei waren unmittelbare Zeugen, die die ganzen Jahre mit ihm gegangen sind. Es war Matthäus und Johannes. Markus wird auch den Herrn gekannt haben, das dürfen wir annehmen. Bei Lukas haben wir ein sehr sorgfältiges Zusammenstellen von Zeugnissen, die er gehört und die er auch untersucht hat. Als Arzt, wissen wir, hat er besondere Sorgfalt darauf gelegt, auch die Glaubwürdigkeit dieser Zeugnisse zu untersuchen und zu prüfen. und er bezeugt und bestätigt das auch am Anfang seines Evangeliums. Es gibt aber gewiss auch noch einen anderen Grund, warum Gott mehrere Zeugen ermuntert und geleitet hat, diese Evangelien, diese Berichte zu schreiben. Und zwar, um uns ein wirkliches Bild von unserem Herrn zu zeigen und zu geben. Es ist ja schon bekanntlich im natürlichen Leben so, dass man oft mit einer Beschreibung gar nicht auskommt, um eine Person richtig zu beschreiben. Und da braucht man dann oft mehrere Berichte und Zeugen, um dann sich so eine rechte Vorstellung machen zu können. Und das war auch mit Sinn und Zweck dieser vier Evangelisten. Denn jeder dieser vier Männer legt auch in seinem Evangelium einen besonderen Schwerpunkt in der Berichterstattung und in seiner Belehrung. Man kann das auch sehr leicht feststellen, wenn man sich so einmal die Mühe macht, die einzelnen Evangelien dahingehend zu untersuchen und nachzuprüfen, dann merkt man schon sehr bald, wo der einzelne Schreiber nun den Schwerpunkt hingelegt hat oder was ihn so besonders veranlasst hat, sein Evangelium so zu schreiben, wie wir es heute haben. Bei Matthäus ist es sehr leicht erkennbar, denn er beginnt ja sein Evangelium auch einleitend mit einem Zeugnis, das man auch als eine gewisse Überschrift betrachten kann. Und zwar ist es ja ein Zeugnis über den Sohn Davids und den Sohn Abrahams. Es ist an sich schon sehr beachtenswert, dass Matthäus die Reihenfolge nicht in der chronologischen Reihe vorstellt, sondern zunächst von David redet, dem Sohne Davids, und dann von dem Sohne Abrahams. Mit diesen zwei Aussagen wird einmal bezeugt, dass der Herr Jesus der verheißene Christus und Messias ist, so wie die Juden ihn damals auch erwartet haben. Denn sie wussten um den Sohn Davids und sie wussten auch, dass der Sohn Davids einmal die Königsherrschaft übernehmen würde. Und tatsächlich haben wir im Evangelium nach Matthäus den Herrn auch in diesem Charakter als den wahren König. Aber er wurde als dieser wahre König von dem Volke, das heißt von der Masse, verworfen. Und deshalb musste er dann einen anderen Weg gehen, der schon in Isaak vorgebildet wird, und zwar dem Sohne Abrahams, der Weg, bildlich gesprochen, nach Moria ans Kreuz. Also diese zwei Aussagen, Sohn Davids, Sohn Abrahams, könnte man auch als eine gewisse Einteilung des Evangeliums nach Matthäus bezeichnen. Man darf also mit Recht sagen, Matthäus zeigt uns in besonderer Weise den Herrn als den Christus, den Messias, oder um es einfach zu sagen, als den König Israel. Bei Markus haben wir eine andere Darstellung, auch das kann man sehr leicht feststellen. Bei ihm liegt die Schwerpunktaussage mehr auf dem Dienst. Er wird hier vorgestellt in ganz besonderer Weise als der wahre Knecht Gottes. Es gibt ganz klare Parallelen, die sich beim Lesen und Überdenken dieses Evangeliums ergeben, und zwar im Blick auf den Propheten Jesaja. Wir wissen, dass gerade der Prophet Jesaja von diesem Knecht Gottes redet. Er zeichnet ein sehr eindrucksvolles Bild vom Weg, Leiden und Dienst des wahren Knechtes Gottes. Es ist bezeichnend, dass Jesaja seine Ausführungen aber mit dem Hinweis beginnt, dass zunächst einmal Israel der Knecht Gottes gewesen ist und auch sein sollte. Aber Israel hat in seinem Dienst, in seinen Aufgaben versagt. Und dann kann man bei Jesaja sehr leicht erkennen, dass dann von einem anderen Knecht geredet wird, nicht mehr von Israel, sondern eben von Christus, dem Messias, dem wahren Knecht Gottes. Wir kennen alle, ich denke, auch das bekannte Kapitel Jesaja 53, wo dieser wahre Gottesknecht dann vorgestellt wird in seinem Dienst und in seinen Aufgaben. Markus 10 könnte so eine Art Schlüsselvers sein. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist eine Art Schlüsselvers, der die Belehrungen nach Markus sehr schön wiedergibt. Bei Lukas kann man auch sehr leicht feststellen, was Sinn und Zweck seines Evangeliums gewesen ist. Denn es gibt kein Evangelium, wo die Menschwerdung oder Inkarnation des Herrn so klar und umfassend beschrieben wird, wie gerade in diesem Evangelium nach Lukas. Man hat darum auch oft mit Recht gesagt, Lukas zeigt uns ganz besonders, dass der Sohn Gottes tatsächlich wahrhaftiger Mensch geworden ist. Man könnte auch über dieses Evangelium dann vielleicht die Überschrift setzen, der Sohn des Menschen. So sah Daniel ihn schon. Wir wissen um diese Aussage in den prophetischen Zeugnissen des Daniels, wo er den Sohn des Menschen sieht, wo er auch von seiner kommenden Herrschaft und Herrlichkeit spricht. Also Lukas zeigt uns besonders die wahre menschliche Seite unseres Herrn, bezeugt allerdings auch in aller Klarheit und Deutlichkeit, dass er mehr war wie ein Mensch, sondern eben Gottes Sohn. Wir finden diese Zeugnisse schon bei seiner Geburt, wo das sehr klar bezeugt wird, dass in dir Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Natürlich ein Wunder, das wir nie völlig erklären können. Also die Menschwerdung des Sohnes Gottes können wir Menschen nie erklären. Es ist und bleibt einfach auch ein Geheimnis, dass der Sohn Gottes durch eine Frau geboren wurde, dass er in einer Frau gezeugt wurde durch den Heiligen Geist und doch der Sündhaftigkeit einer Maria nicht teilhaftig wurde. Nun, die katholische Kirche hat da versucht, eine Erklärung zu erfinden, indem sie behauptet hat, Maria wäre auch sündlos gewesen. Das wäre dann natürlich nur eine menschliche Erklärung. Maria war nicht sündlos. Sie war genauso Sünder wie alle anderen Menschen auch, aber sie war begnadigt. Das heißt, Gottes Gnade hat ihr diesen Platz gegeben. Und es ist und bleibt einfach ein Geheimnis, dass wir nur glaubend anerkennen können und dürfen, dass der Sohn Gottes, der Heilige, denn so wird er ja auch hier bezeichnet, sich nicht verunreinigt hat, auch in einer Maria. Nun, bei Johannes ist es ganz offensichtlich, was Sinn und Zweck dieses Evangeliums war und ist. Wir haben die Stelle ja gelesen. Es heißt hier, diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Nur ein ganz kurzer Gedanke noch. Wir haben hier besonders zwei Aussagen, und zwar erstens, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dann zweitens, und auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Die erste Aussage bezieht sich besonders auf das Evangelium nach Johannes, während die zweite Aussage, und auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen, weist besonders auf den ersten Brief hin, den Johannes geschrieben hat. Man könnte also sagen, das Evangelium nach Johannes und der erste Johannesbrief gehören inhaltlich eigentlich zusammen. Im Evangelium nach Johannes haben wir das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass der Mensch Jesus Christus auch der Sohn Gottes gewesen ist, und zwar von Ewigkeit her. Das ist das entscheidende Zeugnis, das uns Johannes vorstellt. Natürlich spricht auch Johannes schon in seinem Evangelium, warum er gekommen ist, welche Auswirkungen das für uns hat. Aber in sehr ausführlicher Weise wird das dann später im Evangelium in dem ersten Johannesbrief bezeugt, wo wir dann die ganz gewaltigen Folgen oder Auswirkungen haben, die sich aus seinem Erlösungswerk ergeben. Wir kennen ja alle wohl den schönen Satz, den wir im dritten Kapitel dieses Briefes finden, wo der Apostel daran erinnert: Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Also wir sind Kinder Gottes geworden, aufgrund des Erlösungswerkes durch den Glauben. Also hier geht es zunächst einmal um die Frage: Jesus, der Christus, ist der Sohn Gottes. Vielleicht darf man auch noch hinzufügen, dass diese Frage damals schon am Anfang die Menschen immer wieder bestimmt hat. Denn das ist eine Frage, die die Menschen bewegt hat bis heute. War Jesus nur ein Mensch? War er wirklich der Sohn Gottes? Ist er später Sohn Gottes geworden? Also es gibt da eine ganze Reihe von Fragen, die gestellt werden und wo man versucht, dann auch eine Erklärung zu geben. Und Gottes Wort kommt eindeutig zu der Feststellung: Der Herr war Sohn von Ewigkeit her, und trotzdem hat er, wie es an anderer Stelle heißt, die Herrlichkeit, die er bei dem Vater hatte, nicht wie einen Raub festgehalten, sondern er hat sich selbst erniedrigt, hat Knechtsgestalt angenommen und wurde in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. Das ist besonders die Aussage des Evangelisten Johannes. Damals, ich sagte schon, gab es auch schon manche Fragen. Wir wissen, dass im Judentum die Gottessohnschaft des Herrn abgelehnt wurde. Übrigens war das der entscheidende Grund, warum er überhaupt gekreuzigt wurde. Dass man konnte ihm nichts nachweisen. Aber das war der entscheidende Anlass, dass man das Todesurteil einfach verlangt hat, weil er nach Meinung der Juden Gott gelästert hätte. Also er wurde gekreuzigt, nicht aufgrund irgendeiner kriminellen Handlung, sondern er wurde gekreuzigt aufgrund seines Zeugnisses, seines Bekenntnisses, dass er der Sohn Gottes ist. Die Juden lehnen heute noch, in der Masse natürlich, die Gottessohnschaft des Herrn ab. Sie lehnen das mit aller Entschiedenheit ab, und wir werden das noch im Laufe der Betrachtung sehen, weil sie einfach eine ganz andere Vorstellung von Gott hatten. Ich denke, das falsche Gottesbild, das im Judentum vorhanden war und auch heute noch vorhanden ist, war mitentscheidend für dieses Urteil. Und wenn man das so einmal menschlich überlegt, und wir werden noch an einige Stellen kommen, kann man das natürlich auch sehr gut verstehen. Sie hatten alttestamentliche Offenbarungen, Hinweise, und sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass Gott eine Person in mehreren Personen sein sollte. Das widersprach ihrer Vorstellung und widerspricht auch heute jeder menschlichen Logik. Gott kann man nicht erklären. Genauso wie die Menschwerdung ein Geheimnis ist, ist und bleibt auch Gott ein Geheimnis. Man hat oft mit Recht gesagt, um Gott zu erklären, müsste man Gott sein. Anders geht es nicht. Gott ist einfach so groß, so gewaltig, kein Mensch kann ihn erklären. Wir sind darum ausschließlich auf göttliche Offenbarung angewiesen. Ohne Gottes Offenbarung wüssten wir überhaupt nicht, wer Gott ist. Und da dürfen wir dankbar sein, was der Schreiber im Hebräerbrief sagt: Gott hat vielfach und auf vielerlei Weise ehemals durch die Propheten geredet. Aber am Ende der Tage hat er zu uns geredet, im Sohn. Und das Reden Gottes im Sohn, durch den Sohn, ist zweifellos die größte, höchste Gottesoffenbarung, die es überhaupt gibt. Denn der Jesus konnte sogar den Jüngern sagen, wir kennen die Stelle, Johannes 14, wer mich gesehen hat, hat nicht nur Gott gesehen, sondern er hat sogar den Vater gesehen. Also es sind schon gewaltige Offenbarungen, die wir hier haben. Nun, damals kam dieser Gedankengang oder diese Überlegung, dass der Jesus nicht der Sohn Gottes ist, auch in das christliche Zeugnis hinein. Man darf annehmen, dass am Ende des ersten Jahrhunderts dieser Einfluss sehr stark gewesen ist. Johannes wird wohl dieses Evangelium, darüber sind sich so die Schriftforscher einig, am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben haben. Man nimmt an, etwa im Jahre 90, 95, in dieser Zeit, wo tatsächlich diese Irrlehre Eingang gefunden hatte, auch in das Christentum. Und Johannes tritt mit aller Entschiedenheit solchen Überlegungen entgegen. Und zwar deshalb, denn wenn das stimmen sollte, dass tatsächlich Jesus nicht der Sohn Gottes gewesen ist, dann hat es keinen Sinn, uns überhaupt noch mit biblischen Wahrheiten zu beschäftigen. Dann ist der christliche Glaube weiter nichts als großer Unsinn. Denn die Gottheit des Sohnes, des Christus, ist die entscheidende Grundlage. Das wird sehr leicht erkennbar und verständlich, wenn man die Gegenfrage stellt. Und zwar die Frage, wenn der Herr nicht der Sohn Gottes war, was war er dann? Nun, dann gibt es ja letztlich nur noch die eine Antwort, dann war er ein Mensch wie wir. Vielleicht kann man das noch etwas besonders unterstreichen und sagen, ja, er war ein guter Mensch. Aber er kann auch ein guter oder der beste Mensch gewesen sein, wenn er nicht Gottes Sohn gewesen wäre, hätte er auch nicht für unsere Sünden sterben können. Dann wäre also die Frage der Erlösung oder die Lehre der Erlösung ein ganz riesengroßer Betrug, weil das auch schon ganz klar im Alten Testament bezeugt wurde. Da, wir kennen die bekannte Aussage, nicht kann ein Bruder seinen Bruder erlösen. Das heißt dann sinngemäß, die Sache ist viel zu kostspielig, kann kein Mensch bezahlen. Wir sehen also, das wären alles Widersprüche. Darum legt Johannes sehr großen Wert darauf, das besonders vorzustellen. Wir haben es gelesen, nur noch einmal ganz kurz, was wir in Vers 1 finden. Es ist eine ganz gewaltige Aussage und man kann sich schon damit beschäftigen und merkt dann auch, wie tief diese Gedanken sind, die Johannes am Anfang seines Evangeliums vorstellt. Und zwar hier Kapitel 1 in den Versen 1 bis 3. Nun, viele haben sich schon mit diesen Worten beschäftigt und konnten da nicht klarkommen. Es ist eine Frage des persönlichen Glaubens. Wir wissen, manche, auch innerhalb des Christentums, haben immer wieder versucht, da so eine andere Erklärung hineinzubringen. Aber wir sollten es einfach so stehen lassen, wie es dort steht. Denn das ist göttlich inspiriert. Da heißt es, im Anfang war das Wort. Nun, jetzt wäre schon die Frage berechtigt, was ist ein Wort? Nun, persönlich bin ich der Überzeugung, es ist eine sehr einfache Erklärung, wenn man einmal zu der Feststellung kommt, ein Wort ist ein Ausdruck. Ohne Worte können wir uns nicht artikulieren, können wir uns nicht ausdrücken. Und wenn wir diesen Gedanken einmal hier auf den Herrn anwenden, dann dürfen wir sagen, Gott hat sich ausgedrückt, ich sage es mal jetzt menschlich, durch und in seinem Sohn. Denn es heißt ja hier später auch, alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, was geworden ist. Er wird hier auch als der Schöpfer bezeichnet übrigens nicht die einzige Stelle, es gibt einige Stellen. Denken wir Kolosserbrief Kapitel 1, Hebräerbrief 1 und manche andere Stellen, wo der Herr als der Schöpfer bezeichnet wird. Wenn wir das einmal mit dem ersten Gedanken in Verbindung bringen, dann dürfen wir sogar zu der Überlegung kommen, dass Gott in der vorzeitlichen Ewigkeit sich immer wieder durch den Sohn ausgedrückt hat. Wenn Gott in Erscheinung trat, in der Schöpfung, tat er das durch den Sohn. Hier merken wir schon, welch eine Bedeutung der Sohn hat. Es heißt, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Hier haben wir also eine Person bei dem Vater, und diese Person bei dem Vater, ich sag's mal so mit menschlichen Worten, war Gott. Natürlich, das Letzte können wir nicht erklären. Aber wir ersehen aus dieser Stelle hier und auch an anderen Stellen, dass es innerhalb der Gottheit unterschiedliche Personen gibt. Gott ist eins. Aber innerhalb dieser Einheit Gottes gibt es unterschiedliche Personen. Wir sprechen von Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Ein Geheimnis. Nun, man hat manche Versuche unternommen, um das zu erklären, aber das sind auch nur rein menschliche Bemühungen. Das Letzte können wir nicht erklären. Aber das eine dürfen wir festhalten und müssen wir festhalten. Der Herr war und ist Gott. Ohne Anfang. Er war. Das wird hier bezeugt. Im Anfang war das Wort. Johannes will hier mit dieser Aussage deutlich machen, der Herr Jesus hat keinen Anfang. Er war immer. Im Unterschied zu anderen Aussagen, wenn wir zum Beispiel 1. Mose 1 hinzunehmen, da haben wir schon einen ganz anderen Gedanken. Da heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also das war nicht immer. Das ist irgendwie geworden. Und zwar durch die Schöpferkraft Gottes. Aber hier haben wir genau einen anderen Gedanken. Und zwar will hier der Geist Gottes sagen, im Anfang war er schon. Wo ist der Anfang? Man hat oft mit Recht gesagt, wir können den Anfang setzen, wo wir wollen. Soweit wir überhaupt zurückgehen können in die Ewigkeit, er war immer da, weil er keinen Anfang hat. Gott hat keinen Anfang. Wir können uns keine Person vorstellen ohne Anfang. Aber Gott ist ohne Anfang. Genauso wie er auch ohne Ende ist. Er wird hier vorgestellt als das Wort, das bei Gott war und das Gott war. Also er ist Gott, und wenn er später immer wieder oder wiederholt seine Gottheit bezeugt hat, dann entspricht das seiner Stellung. Er gab das gute Bekenntnis, so heißt es an anderer Stelle, das legt er ab. Und dieses gute Bekenntnis bezieht sich auf seine Gottheit. Er sagt es ja auch einmal den Juden, als sie die Frage stellten, wer bist du überhaupt? Und dann kommt die bekannte Antwort, ich bin durchaus das, was ich auch zu euch rede. Und diese Aussage kann man auch einmal so deuten, dass er das tatsächlich in Wirklichkeit gewesen ist, was er bezeugt hat. Aber das Zeugnis selbst bezieht sich hier auf seine Gottheit. Er will mit anderen Worten sagen, ich habe euch wiederholt gesagt, dass ich der Sohn Gottes bin. Und wenn ihr mich fragt, wer bin ich, dann kann ich euch nur antworten, durchaus das, was ich immer wieder gesagt habe. Ich bin Gottes Sohn. Ich denke, diese Zeugnisse finden wir besonders deutlich im Evangelium nach Johannes. Es braucht auch nicht besonders betont zu werden, dass wir gerade bei Johannes diesen Gottesnamen finden, der schon alttestamentlich geoffenbart wurde, und zwar Mose, den der Jesus bewusst für sich in Anspruch nimmt. Und zwar den Gottesnamen Ich Bin. Wir wissen um Mose, der damals diese Mitteilung erhalten wollte, und Gott offenbarte sich in diesem Namen, Ich Bin. Und diese Namen finden wir sehr deutlich auch hier im Evangelium nach Johannes. Nun, es sind nicht nur diese wenigen Stellen, wo wir, die wir wohl alle kennen, ich bin der Weg, die Wahrheit und so weiter. Es gibt auch viele andere Stellen, wo das Wort in diesem Sinne gebraucht wird. Nun, wir wollen uns dann in diesen Tagen etwas damit beschäftigen. Und ich denke, es ist auch gut, wenn wir dann auch den Text auch noch einmal selbst nachlesen. Wir sind ja im vergangenen Jahr, soweit ich mich erinnern kann, so am Anfang des zweiten Kapitels gekommen, die Hochzeit zu Kana an, und wollen dann morgen Fortsetzung machen in dieser Betrachtung.